Also ich weiß nicht, ob der Punkt vorhin auch allgemein aufgefasst und in seinem Gewicht anerkannt worden ist. Der Punkt, eine Gewerkschaft, die nicht schon durch Etabliertheit und durch lange Kooperation, fast möchte man sagen, das Vertrauen der Unternehmerseite besitzt, wird richtig wie ein Anschlag auf die Unternehmerfreiheit behandelt. Und die muss sich überhaupt erst durchsetzen als Vertreter ihrer Mitglieder. Und da merkt man, die Unternehmer stehen erstmal auf dem Standpunkt, ihnen gehört das Unternehmen und sie teilen ihr Macht mit überhaupt niemanden, wenn sie nicht unbedingt müssen. An der Stelle steigt jetzt mein Punkt ein, nämlich der Staat spielt in dem ganzen Zeug ja eine Riesenrolle. Die Frage, mit der wir losgelegt haben, dürfen die das, diese Lokführergewerkschaft, darf die das? Erstens so streiken, zweitens die Mitglieder vertreten, die gar keine Lokführer sind, darf die das? Der Satz, darf die das, ist so in der Öffentlichkeit, die benehmen sich daneben, die nehmen sich was raus, das eigentlich ihnen nicht zusteht. Die eine Seite, die andere Seite, dürfen die das, ist ja in unserem Land eine bitterernste Frage. Denn es ist immer erst einmal der Staat, der entscheidet, wer hier was darf. Und in einem Land wie der Bundesrepublik, aber nicht bloß in ihr, in praktisch allen fertigen kapitalistischen Staaten, da ist tatsächlich auch der Kampf von Lohnarbeit und Kapital eine Frage staatlicher Erlaubnisse. Also ein schöner, lustiger Punkt. Auch dann, wenn in der Gesellschaft Unordnung herrscht, wenn Machtkampf herrscht, wenn das Zwingen des einen gegen den anderen passiert, ist es nicht die Abwesenheit von Ordnung, sondern das ist eine wohlgeregelte Verkehrsform zwischen zwei bürgerlichen Interessensstandpunkten. Und der Staat ist das Subjekt, das sich darauf bezieht und sagt, ja, was dabei gedurft wird und was man dabei eben nicht darf. Und im Fall des Streiks, im Fall des Lohnkampfs, sagt eben eine fertige Demokratie nicht einfach, das darf man nicht. Sie arrangiert sich, der Staat arrangiert sich mit dem Faktum des Unfriedens in der Gesellschaft. Er lässt den Antagonismus der Klassen tatsächlich zu. Haut nicht gleich drauf, wenn Arbeiter streiken. Er lässt ihn tatsächlich zu, um ihn zu entschärfen und ihn wieder in ein friedliches Funktionieren zurückzuführen. Das Umzu ist mir wichtig bei dem Ganzen. Der Staat lässt es nicht einfach zu im Sinn von, da hält er sich raus, das geht ihn nichts an. Sondern das Zulassen ist das Mittel, den Streik, den Kampf der ökonomischen Interessen wieder funktional zu machen. Deswegen, jetzt wenn wir wieder an den Klaus Wieselski denken, den man in Talkshows erlebt, ja, der schlägt sich ja da nicht so schlecht, muss man wirklich sagen. Und wie tritt er auf? Er hat immer ein Grundgesetz dabei. Da kann er immer neiblättern und sagen, ich weiß nicht, Artikel sowieso, Koalitionsfreiheit ist gewährleistet, Gesetze, die dieses Recht einschränken, sind nichtig. Oder so ähnlich. Das macht er gern und da ist er stolz drauf. Das trägt er vor als, ja, da haben wir was. Wir können uns darauf berufen. Unser Standpunkt des Kampfes glatt ist in dieser Ordnung anerkannt. So, und da möchte ich erst mal schauen, ob er damit so recht hat, mit der Meinung, da hätte er was. Erstmal ist es denn eine tolle Freiheit, dass man kämpfen darf, wenn man in einer Welt lebt, wo man kämpfen muss. Ist das überhaupt so was Schönes? Ist das nicht selber, das war ja vorhin schon das Argument, ist das nicht selber Zeichen, dass es ziemlich schlimm beieinander, dass es eine ziemlich üble Gesellschaft ist, in der man um seinen Bestand, um sein Einkommen, um sein auch was vom Leben haben wollen, kämpfen muss. Zweitens, okay, man darf. Aber was darf man da eigentlich? Und jetzt will ich einfach ein bisschen was über das Koalitionsrecht, über diese Koalitionsfreiheit erzählen. Sie hat nämlich wirklich eine echte Eigentümlichkeit. Die vom Staat gewährte Koalitionsfreiheit für Arbeitnehmer ist tatsächlich ein echtes Sonderrecht. Es ist tatsächlich eine Ausnahme vom üblichen Wettbewerbs- und Kartellrecht. Vertragsrecht wird auch noch modifiziert. Den Arbeitern wird tatsächlich was erlaubt, was den selbstständigen Wirtschaftssubjekten nicht erlaubt wird. Also die Zementhersteller ein Kartell bilden, oder was ist denn noch alles ein Kartell gewesen? Die Bierbrauer waren ein Kartell, endlos Kartelle. Kartelle waren tatsächlich von der Wettbewerbsbehörde verfolgt, und dann muss die Lufthansa hat jetzt wieder gesagt, ja, wir haben ein Kartell gebildet, müssen sie Strafen zahlen. Tatsächlich, der Staat untersagt Kartelle. Das Kartell der Arbeitnehmer untersagt er nicht. Er lässt da was Ungewöhnliches zu. Er lässt zu, dass hier eine Vielzahl von Wirtschaftssubjekten sich zusammentut und als einheitlicher Anbieter einer Ware am Markt auftritt und einen einheitlichen Preis heraushandelt, den niemand unterbieten darf. Also niemand, der in diesem Vertragsverhältnis dann steht. Arbeiter dürfen zweitens auch was ganz Ungewöhnliches. Sie dürfen glatt ihren Arbeitsvertrag brechen, ohne dass der Vertrag damit hinfällig ist. Sie dürfen die vertraglich zugesagte Arbeitsleistung verweigern, unterlassen, ohne dass der anderen Seite das Recht zur fristlosen Kündigung daraus entsteht, ohne dass der Vertrag damit vorbei ist, wenn eine Seite ihre Leistung nicht mehr bringt. Also da ist echt was Ungewöhnliches unterwegs im Streikrecht oder in der grundgesetzlich geschützten Koalitionsfreiheit. Warum wird diese Ausnahme gemacht und was verrät die Ausnahme? Also das zum Thema, da haben wir was Schönes. Die Ausnahme wird gemacht, oder indem der Staat die Ausnahme macht, anerkennt er, dass der Arbeiter eigentlich kein selbstständiges Wirtschaftssubjekt ist. Ja, es war vorhin schon mal, wie es quasi um den Kampf ging, die müssen sich vereinigen, sonst können sie überhaupt nicht als Verhandler um den Preis ihrer Ware auftreten. Jeder einzelne Arbeiter ist absolut abhängig davon, dass er einen Arbeitgeber findet. Sonst kann er aus seinem Willen zur Arbeit nie ein Einkommen machen. Er ist eine vollständig abhängige Größe. Er ist, weil er das Geld braucht, weil er keine Mittel hat, nicht zu arbeiten und doch zu leben. Deswegen ist er zur Einwilligung in jede Vertragskondition genötigt, solange er allein steht. Insofern ist er überhaupt kein freier Händler seiner Ware. Ja, wenn ein Unternehmer Zement verkauft und die Bauherren bieten nicht die nötigen Preise, dann sagt der Unternehmer, dann gibt es halt kein Zement. Und auf die Weise findet am Markt die Konkurrenz um den Preis des Zements statt. Und auf die Weise bildet sich am Schluss ein Preis raus, in dem der Käufer die Gestehungskosten und die Verdienstansprüche des Verkäufers irgendwie honorieren muss, sonst wird die Ware gar nicht angeboten. Die wahre Arbeitskraft wird aus der Not des Arbeitnehmers raus unbedingt angeboten. Und deswegen ist sie in Wahrheit gar keine Ware. Das wird darin anerkannt, wenn der Staat sagt, okay, ihr dürft euch zu einem Kartell zusammenschließen, was sonst niemand darf. Erst die rechtliche Nachhilfe oder die rechtliche Sonderstellung, die da den Lohnarbeitern zugestanden wird, hebt den an und für sich hilflosen Bittsteller überhaupt aufs Niveau eines Vertragspartners. Was der Vertragspartner dann rausholen kann, ist eine ganz andere Frage. Bloß, dass er überhaupt ein Vertragspartner ist. Dass überhaupt mit der anderen Seite ja, deren Angewiesenheit auf die Leistung ausgenutzt werden kann, setzt voraus, dass man als Kollektiv auftritt, denn allein ist man absolut abhängig, braucht jede Arbeitsbedingung, braucht den Verdienst und stellt deswegen gar keine Forderung. Also der Staat wirklich mit der künstlichen Erlaubnis von zwei Sonderrechten. Ihr dürft ein Kartell bilden und ihr dürft den Vertrag brechen, ohne dass der Vertrag hinfällig wird. Hebt der Staat den an und für sich unselbstständigen Lohnknecht überhaupt aufs Niveau des freien Lohnarbeiters? Erst durch die Nachhilfe wird er dazu. Er hebt ihn auf das Niveau eines Vertragspartners des Kapitals. Auf genau die Rolle verpflichtet das Koalitionsrecht oder die Koalitionsfreiheit die Arbeiterschaft dann aber auch. Was heißt jetzt das? Im rechtlich geregelten Kampf, ja, ist eine Zielsetzung vorgegeben. Der Kampf muss den Zweck haben, zu einer Einigung mit der Gegenseite über die Bedingungen von Arbeit und Entlohnung zu kommen. Kämpfe, die den Zweck nicht haben, sind verboten. Da hat man dann also die ganze Wucht der Staatsmacht gegen sich als kämpfender Arbeiter, wenn der Kampf nicht dem Zweck dient, zu einem neuen Tarifvertrag zu kommen, unter dem dann die Arbeiter arbeiten und die Unternehmer unternehmen. Also, verboten sind erstmal gleich politische Streiks. Man darf den Unternehmer zwingen, in Verhandlungen über das Entgelt einzutreten. Aber den Staat, den Gesetzgeber, die Parlamentarier zwingen, Politik zu machen, die den Arbeiter nützen, das darf man nicht. Das ist generell verboten. Die Freiheit des Abgeordneten, die Freiheit der Gesetzgebung, die darf eine Gewerkschaft nicht angreifen wollen oder nicht auf die eigenen Interessen verpflichten wollen. Das nächste ist, verboten sind Streiks, die den Gegner vernichten, sei es absichtlich, das heißt alle revolutionären Kämpfe sind natürlich illegal und haben die Staatsmacht gegen sich, sei es unabsichtlich, im Sinn von, weil der Kampf so hart abläuft und die andere Seite gar nicht nachgibt und man selber auch nicht nachgibt, läuft es auf die Vernichtung der ökonomischen Existenz des Unternehmens raus. Auch dann ist der Streik an der Grenze dessen, dass er von der Koalitionsfreiheit eben überhaupt nicht mehr gedeckt ist. Schließlich, jetzt kommen die ganzen Kleinkautelen, das waren jetzt die großen Abgrenzungen, was darf man beim Streiken? Schließlich ist der Streik die Bedingungen dessen, dass ein Streik legal ist, sind dann ziemlich eng gestrickt. Streiken dürfen nur offiziell zu Tarifverhandlungen zugelassene, lizenzierte demokratische Gewerkschaften. Alles andere sind wilde Streiks und die sind verboten. Also wenn irgendwo eine Belegschaft in einem Betrieb ohne die Rückendeckung der Gewerkschaft zu dem Schluss kommt, sie lassen sich was nicht mehr gefallen, sind sie sofort im Konflikt mit dem Gesetz. Da muss die Gewerkschaft, eine legitime, zugelassene Gewerkschaft nach ihrer Satzung zu einem Streik aufrufen. Dann ist er erlaubt. Das allerdings ist wieder abhängig davon, dass überhaupt ein tarifvertragsfreier Zustand herrscht. Also erst wenn der alte Tarifvertrag abgelaufen ist, wenn dazwischen eine Friedensfrist abgelaufen ist, in der man auch nicht streiken darf, erst dann ist es legitim, und dann ist verlangt, dass eine Urabstimmung gemacht wird und die muss noch bestimmte, je nach Satzung, sehr hohe Zustimmungsschwellen überwinden, damit ein Streik rechtlich in Ordnung geht. Was ist das alles miteinander? Alles miteinander hat den Charakter, das Recht lebt mit dem Faktum des Kampfs in der Gesellschaft, aber nur als Ultima Ratio. Ultima Ratio ist ein Wort für letztes Mittel. Zum Streik darf man greifen, aber nur als letztes Mittel. Juristisch ist da viel der Kategorie Verhältnismäßigkeit überlassen. Verhältnismäßig muss er sein, der Streik. Verhältnismäßig muss dann aber auch umgekehrt, müssen die Kampfmaßnahmen in der Arbeitgeberseite sein. Auch Aussperrung ist erlaubt, wenn sie verhältnismäßig ist. Man merkt, in verhältnismäßig, da steckt was drin. Das ist auch lohnend, dass man sich das mal klar macht. Verhältnismäßig steckt drin, dass der Staat hier von der Gesetzgebung her einen großen Spielraum eröffnet und es den Gerichten überlässt zu sagen, wie weit es geht, die Erlaubnis, und wo sie aufhört. Also in der Kategorie Verhältnismäßigkeit, da steckt der Staat, schreibt nicht endgültig auf, was genau erlaubt und was genau verboten ist, sondern er macht die ganze Verrechtlichung des Klassenkampfs ist überwiegend Richterrecht. Was heißt das? Das heißt, der Staat hält sich da auch einen gewissen opportunistischen Spielraum, mit dem er sich regulierend auf existente Kämpfe bezieht. Nach zwei Seiten. Nach der einen Seite, der Staat denkt ja gar nicht dran, mit einer präzisen Definition dessen, was die Arbeiter alles dürfen, der Arbeiterschaft Waffen zuzusichern, die sich nicht selbst schmieden und nicht selbst nehmen. Denkt er gar nicht dran. Der sagt nicht, das könnt ihr auch noch machen, das könnt ihr auch noch machen. Erst hier ist halt. Er stattet die Arbeit, die Gewerkschaften nicht mit Waffen aus. Die müssen die sich selber schmieden und sie müssen sie benutzen. Und dann stellt sich die Politik dazu und sagt, wo es nicht mehr geht und wo sie es duldet. Und nach der anderen Seite ist es halt auch so, in Zeiten und in Ländern, wo die Arbeiterschaft sich heftig wehrt, wo viel gekämpft wird, da richtet sich dann auch die öffentliche Meinung und da richten sich auch die Richter auf das Faktum ein, dass das eben so ist. Und je weniger das Recht benutzt wird, desto enger schreiben dann auch die Richter, ziehen dann auch die Richter die Grenzen dessen, was als zu duldender Kampf eben noch durchgeht. Und in Deutschland merkt man ja, im Augenblick ist es so, die Richter sind die allerliberalsten. Also die Richter lassen manches noch als, das muss von der Koalitionsfreiheit gedeckt sein, gelten, was die Politiker längst schon nicht mehr gelten lassen und verboten sehen wollen. Werfen wir noch einen Blick drauf, was leistet damit die rechtliche Regelung des sozialen Unfriedens in der Gesellschaft? Die Staatsmacht mit ihrer Bereitschaft, auch Unfrieden zu dulden, wacht über den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit und erlaubt, aber erzwingt auch, dass sich Kapital und Arbeit über ihren Gegensatz selber einig werden. Ja, Tarifautonomie. Der Staat sagt, da sollen die sich mal selber einig werden. Was hat es für Effekte? Der erste Effekt ist schon mal, der Staat verordnet weder den Dienst der Arbeiter an der Wirtschaft, noch verordnet er den Lohn, den sie dafür kriegt. Fürs Ergebnis freier Tarifverhandlungen ist der Staat nicht verantwortlich. Ob man und wie gut man von den frei rausgehandelten Löhnen leben kann, ist Privatsache der Vertragsparteien. Merkt man, da zieht er sich aus der Verantwortung raus. Da sagt er, sollen die mal schauen. Gerade in den letzten Jahren hat das Argument Tarifautonomie immer den Ton gehabt, naja, die holen ja selber nicht mehr raus. Den Ton gehabt, Tarifautonomie ist ein Mittel, die Löhne moderat zu halten. Es ist also, natürlich gibt es auch das gegenteilige Argument, bloß in den letzten Jahren war immer wieder Tarifautonomie, hat sich doch in Deutschland bewährt, und zwar mit dem Argument, die Löhne stagnieren doch seit 10 Jahren. Also, dafür ist er nicht verantwortlich. Das heißt dann aber auch, die Unzufriedenheit der Lohnabhängigen mit ihrem Lohn richtet sich nicht gegen den Staat. Weil er ist ja gar nicht verantwortlich dafür. Da merkt man, wie frei eine kapitalistische Regierung ist im Vergleich zum Honecker. Seinerzeit in der DDR, der war für alles verantwortlich. Da, wenn es irgendwo einmal die Milch ausgegangen ist, dann war der Honecker schuld. In der Demokratie, der Staat sagt, das macht ihr selber aus. Und wenn es euch schlecht geht, seid ihr auch selber schuld. Also, die Unzufriedenheit richtet sich nicht gegen ihn. Der Staat tritt nicht auf als der bewaffnete Arm der Kapitalisten. Ja, wie er ja aufgetreten ist in der Kaiserzeit, so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass das nicht gegeben hätte. Nein, der Staat distanziert sich mit der Tarifautonomie und der Koalitionsfreiheit. Tritt er raus, sagt, er ist nicht der bewaffnete Arm der Unternehmer, er ist bloß der Wächter darüber, dass das Verhältnis gelingt. Alle müssen sich in das Verhältnis fügen. Und dadurch wird der Staat überhaupt zuerst zum Staat aller Bürger. Und dadurch wird der Lohnarbeiter überhaupt erst zum freien Lohnarbeiter. Deswegen merkt man übrigens, es ist auch nicht so ein Zufall, dass Gewerkschaften Staaten an dem messen, ob es in ihnen eine Erlaubnis zur gewerkschaftlichen Betätigung gibt. Denn wo es die nicht gibt, da muss man ja wirklich sagen, da ist der Arbeiter ein Knecht. Da ist der Arbeiter, die von der Macht gezwungene Mannschaft, die den Unternehmern zu dienen hat. So, mit der Duldung und Domestizierung des Klassenkampfs erzieht der Staat andererseits auch seine Gewerkschaften und deren Streikkultur. Indem er in dem, was er nicht mit Gewalt beantwortet, weist er den organisierten Arbeitnehmern den Weg, wie sie für ihr Interesse eintreten können, ohne dass ihre Streikführer gleich im Gefängnis landen und die Streikkasse konfisziert wird. Und da legt er sie darauf fest, wie eben in dem Land Arbeiterinteressen korrekt zu vertreten sind. Und wenn er das tut, wenn er also die Arbeiterschaft darauf festlegt, Kampfmaßnahmen sind nur Ultima Ratio, dann zwingt er sie noch nicht mal einfach und volle Bulle, davon Abstand zu nehmen, was sie wollen, sondern er bestärkt ja bloß die eine Seite in ihrem eigenen Widerspruch. Davon war vorhin die Rede. Streiken müssen ist die eine Seite. Streiken müssen heißt aber auch, die Lebensgrundlage beschädigen, von der man abhängt und von der man weiterhin abhängen will. Streiken heißt die andere Seite schädigen. Streiken heißt aber immer auch sich selbst schädigen. Auf Einkommen verzichten, das man braucht und in der Regel dringender braucht als die andere Seite. Wenn der Staat also die Gewerkschaften auf das Prinzip Streik ist Ultima Ratio, nur allerletztes Mittel, das muss vorsichtig und gehandhabt werden, selten und nur, wenn es gar nicht anders geht. Wenn er sie darauf festlegt, dann zwingt er sie gar nicht einfach, auf ihr Interesse zu verzichten, sondern er bestärkt die eine Hälfte in ihrem eigenen Widerspruch und weist sie quasi auf den Weg, sich als Sozialpartner des Kapitals zu etablieren und als anerkannter Verhandlungspartner für die Interessen der eigenen Seite eintreten und nicht als Gegenmacht. Das hat sie in Deutschland daran gewöhnt, dass Streiks eigentlich immer nur Demos von Streiks sind. Streiks sind eigentlich bloß Zeigen, dass man streiken könnte, wenn man den müsste. Ja, die ganze Verschiebung vom Streik zum Warnstreik ist ja das. Das Vorzeigen der eigenen Macht, damit man sie nicht einsetzen muss. Eben wegen des Widerspruchs des Streiks und aus genau dem Grund hat das Land dann auch sich Gewerkschaften geschaffen, die erstens möglichst nicht streiken und wenn, dann machen sie bloß eine Streikdemo und wenn sie tatsächlich kämpfen, dann kämpfen sie um einen Kompromiss und nicht für ihr Interesse. Also dann ist das Kampfziel, gleich die Mitte zwischen ihrem Interesse und dem, was die andere Seite anbietet, und nicht ihr Interesse.